Guten Morgen miteinander. Ich habe nicht den 1. August geredet. Ich habe eine Predigt aus dem 2. Petrus 1. Ich bin gar nicht sicher, wie ich diesen Brief dann nachher weiterfahren, aber das 1. Kapitel möchte ich abschließen. Das ist sehr ein ergreifendes Kapitel. Ich habe also schon 2-mal darüber predigt, wenn man es ganz genau nimmt, 3-mal. Den Abschnitt, den ich heute darüber predigen werde, habe ich zu Kissen einmal darüber predigt, aber ganz eine andere Predigt. Es ist der gleiche Text, aber nicht die gleiche Predigt. Dass wir uns ein bisschen daran erinnern, das Thema heisst heute «Die Hoffnung des Glaubens, unsere feste Zuversicht». Vielleicht kommt uns auch gerade Hebräer 11, 1 in Sinn, oder? «Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht.» Man könnte jetzt auch sagen, die man noch nicht sieht. Wenn wir dann mal in der Ewigkeit sind, werden wir diese Tatsachen alle ganz klar sehen. Jetzt können wir sie einfach glauben, wir können sie noch nicht sehen. Und der Petrus ist so überzeugt, wir sehen noch gerade warum, dass er sagt, so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Es ist so klar, die Bibel ist Gottes Wort, was da drin steht, das hat Gott zu uns geredet, das ist Gottes Wort, da werden wir drauf kommen. Ich werde jetzt eigentlich in der Einleitung ganz kurz sagen, was die ersten 2 Predigten waren über das Kapitel. In der ersten Predigt, die heisst «Glauben wie Petrus», dort haben wir gesehen, was Gott uns alles geschenkt hat im Glauben und was unser Teil ist, wo als wir sollen den ganzen Eifer dran setzen und im Glauben diese Dinge, das war die 2. Predigt, da erreichen. Wir sehen das noch gerade miteinander, um was es geht. Geschenkt im Glauben haben wir den gleich kostbaren Glauben, wie ihn schon die Apostel hatten. Der Paulus, der Petrus, der Johannes, die haben nicht einen besseren Glauben als wir. Wir dürfen den gleichen Glauben haben. Und in diesem Glauben wird uns Gnade und Frieden zuteil. Und wir haben alles, was es braucht, um im Glaubensleben zu bestehen, geschenkt bekommen von Gott. Und diese Erkenntnis, die Erkenntnis von Jesus Christus, ist so wichtig, weil er hat uns berufen. Er sagt das im Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Er hat uns kostbare Verheißungen gegeben und wir dürfen Teilhaber sein von göttlicher Natur. Wir haben also alle mindestens eine Aktie im Himmel. Und jetzt sollten wir aber auch etwas tun. All das ist uns geschenkt worden. Und jetzt kommen wir dran. Setzt allen Eifer daran und reicht da im Glauben die Tugend. Und jetzt gehen bei euch wahrscheinlich wieder ein bisschen die Lämpchen auf. Das habe ich so manchmal dann erzählt. In der Tugend der Kenntnis. Wir müssen wissen, an was wir glauben. Wir müssen Jesus Christus erkennen. In der Erkenntnis, es braucht halt Selbstbeherrschung. Auch wenn das nicht so modern ist heute. Und in der Selbstbeherrschung standhaft ausharren. Und das macht es ja auch schwer, wenn nicht lang gehen. Im standhaften Ausharren aber auch Gottesfurcht. Und in der Gottesfurcht Bruderliebe. Und in der Bruderliebe das Höchste, die Liebe zu allen Menschen. Das sollte unser Ziel sein. Liebe zu allen Menschen. Und der Petrus sagt in diesem letzten Teil dort, von dieser 2. Predigt, dass das wie sein Vermächtnis ist, dass wir diese Dinge in Erinnerung behalten sollen. Er will es nicht versäumen, uns immer wieder daran zu erinnern. Er will, dass wir in dieser Wahrheit, dass es Selbstbeherrschung braucht, dass wir standhaft zu ausharren brauchen, Gottes Furcht, aber vor allem aus der Erkenntnis von Jesus Christus heraus und Bruderliebe und Liebe für den Nächsten, dass das so wichtig ist, an dieser Wahrheit müssen wir fest gegründet sein und er will uns damit aufwecken, aufrütteln. Vergesst es nicht, bleibt dran. Und er will sogar Sorge tragen, dass wir noch daran denken, wenn er nicht mehr da ist. Weil er weiss, er sagt das da drin, ich werde gleich abberufen von dieser Erde. Jesus Christus hat mir das gesagt, ich lebe nicht mehr lange. Aber an das solltet ihr denken. Und wir haben es heute noch in der Heiligen Schrift. Petrus ist nicht mehr da. Aber die Worte, die er will, dass wir da denken, die sind noch da. Und das ist ganz wichtig, dass wir das haben. Jetzt heute geht es um den letzten Teil von dem ersten Kapitel. Wer will mitlesen, es ist im 2. Petrus Kapitel 1, Verse 16 bis 21, gelesen aus der Schlachter 2000. Denn, macht das, glaubet das, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln oder Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und so halten wir nun fest an diesem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben redeten die heiligen Menschen, die Gott gesandt hat. Und das führt mich zum ersten Punkt: Inspiration. Und da werden wir bereits herausgefordert. Allerdings ist das, und ich brauche jetzt extra einen Pleonasmus, das sind die grundlegenden Grundlagen. Grundlegender kann man es nicht machen, was der Petrus hier macht. Hey, denkt dran, Wort Gottes ist Gottes Wort. Es ist nicht Menschenwort. Und jetzt sind wir herausgefordert, glauben wir es. Ist das da hier, wo wir jeden Tag hoffentlich auch ein bisschen drinnen lesen? Ist jetzt das Gottes Wort oder haben das einfach Menschen so ein bisschen aufgeschrieben, wie es gerade so getäuscht hat? Das ist die entscheidende Frage. Wenn das einfach von Menschen ist aufgeschrieben worden, wenn es Irrtümer drin hat, dann fallen wir es fort. Was soll ich mit dem? Was soll ich damit, wenn Jesus Christus nicht durch eine Jungfrau geboren ist worden, als Zeichen, dass er Gottes Sohn ist? Wenn das einfach ein Zimmermannssohn ist aus Nazareth, wieso soll ich an den glauben? Da gibt es ein paar bessere, die man daran glauben könnte. Das ist inspiriertes Gotteswort. Das ist nicht einfach Menschenwort. Und der Petrus, der besteht darauf. Das Wort, das sind nicht klug ersonnene Legenden. Wir haben uns nicht Märchen ausgedacht, für euch irgendetwas Schönes zu erzählen, da, von einem Wundertäter, der mal ja, ziemlich menschenliebend über die Erde gewandert ist. Nein, das war Gottes Sohn. Und er ist gekommen, um uns zu retten. Und wir. Wir waren Augenzeugen von seiner Majestät. Wer? Wir. Der Petrus, der Johannes und der Jakobus. Die drei. Die waren mit Jesus wahrscheinlich auf dem Tabor. Man nimmt das, ist der Tabor, der Berg in Israel. Dort auf dem Berg von der Erklärung, sie sehen mit Jesus gsi. Und weil der Petrus findet, dass das so wichtig ist, sagt er es im Vers 16 und nachher noch im Vers 20 bis 21. Er sagt, die Schrift ist keine eigenmächtige Deutung. Weil Weissagung, Prophetie geschieht nicht durch menschlichen Willen. Und ich glaube, das ist uns hoffentlich sonnenklar. Prophetie kann man nicht machen. Ich weiss ja nicht, was morgen ist. Ich weiss noch nicht mal, was heute Nachmittag ist. Ja, so wahrscheinlich das und das, was wir etwa so ein bisschen geplant haben. Aber ob das jetzt wirklich so eintrifft, ich weiss es ja nicht. Ich bin kein Prophet, ich weiss es nicht. Ich hoffe, niemand von euch liest Horoskop. Ich gehe nicht. Ich habe auch nicht geschaut, was Sterndeuter oder Hellseher oder wie man die so nennt, am Ende von 2019 für 2020 vorausgesagt haben. Aber ich möchte mich nicht besinnen, dass ich jemals gehört habe, einer hat vorausgesagt, dass alle mit Masken rumlaufen in diesem Jahr und sich alle plötzlich impfen lassen. Das habt ihr nicht gemerkt. Warum nicht? Weil Prophetie kann nicht durch menschlichen Willen gemacht werden, weil wir wissen es nicht, was kommt. Das ist absolut unmöglich. Und darum ist die Bibel wahr. Darin hat es Prophetie. Sehr viel Prophetie. Und viel von dieser Prophetie ist bereits wörtlich eingetroffen. Wortwörtlich. Das kann man nicht so voraussagen. Das geht gar nicht. Offenbar sind die Hellseher zu wenig hell oder sie sehen schlecht. Eines von beiden oder beides wahrscheinlich. Es ist 1000 Jahre vorausgesagt worden, dass man Jesus am Kreuz keine Knochen wird brechen. Psalm 34. Die Römer, die waren äusserst brutal. Den Kreuzigeten hat man, wenn sie dann schon tot waren oder in den letzten Zügen, hat man mit einem Hammer noch die Schienbeine verschlagen am Kreuz. Warum? Dann können sie sich gar nicht mehr abstützen und dann ersticken sie vollends am eigenen Gewicht. Brutal. Als sie zu Jesus kamen, hat einer gesagt, du, das ist nicht mehr nötig, der ist tot. Schau. Dieser hat gesagt, ja, probieren wir doch, hat ihn in die Seite gestochen. Ist auch vorausgesagt, er werde in die Seite gestochen. Sie haben seine Seite durchbohrt, Zacharia 12, 10. Und dann haben sie noch unter dem Kreuz, das war auch noch so eine erniedrigende Tatsache, der Kreuziger, der hat vielleicht noch ein Lendentuch gehabt, wenn es hochgekommen ist. Kleider hat man ihm abgenommen. Und Kleider haben die dürfen unter sich verteilen, die einen gekreuzigt haben. Die Kriegsknechte, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, dürfen seine Kleider dürfen haben vom Opfer. Der braucht sie ja eh nicht mehr. Stirbt jetzt. Brutal, oder? Und unter dem Kreuz haben sie gewürfelt. Warum haben sie gewürfelt? In der Regel hat man den schönen Stoff von diesen Tüchern, die man um sich herum gewickelt hat, verschnitten und teilt unter diesen zwei oder unter diesen vier, die er hier angenagelt hat. Und jetzt hat man gesehen, das ist ein sehr schöner Stoff, den er hat, und es hat nie eine Naht. Das ist ein Stück. Das ist schade, wenn wir das verschneiden. Wir würfeln darum. Das ist vorausgesagt im Psalm 22, 1000 Jahre vorher. So wörtlich kann das niemand voraussagen. Das geht gar nicht. Nehmen wir jetzt mal an, das nehme ich nicht an, die römischen Kriegsknechte hätten die Psalmen kennt, auswendig und gewusst, jetzt müssen wir noch würfeln und Kleider, weil wir dürfen sie nicht verschneiden. Nein, das geht doch nicht. Merkt ihr, das ist so hirnrissig. Das wird einfach vorausgesagt und dann wird es gemacht. Weil Gott gewusst hat, dass es so gemacht wird und so passiert. Er hat die Hand drüber. Und wenn einer dort gewesen wäre, ein römischer Haupt, der die Sachen hat kennt und die Soldaten hat angewiesen, beide nicht brechen, die nicht in die Seite stechen und die noch würfeln, hätte der noch sagen und schauen, dass er am dritten Tag aufersteht. Es geht nicht. Das ist Gottes Wort und das ist verblüffend. Und an dem scheitern die Menschen. Egal. Man kommt nicht dran vorbei. Du kannst es höchstens verleugnen, du kannst es lächerlich machen, du kannst darauf rumtrampeln, du kannst darauf spähen, wenn du willst. Ich empfehle es nicht. Aber kommst du kommst nicht dran vorbei. Es geht nicht. Es ist zwar. Es hat sich genau so erfüllt. Das ist ganz verrückt. Weissagung ist nur möglich durch den Heiligen Geist. Und es gibt kein anderes religiöses Buch mit auch nur annähernd solchen Prophezeiungen wie die Bibel. Das gibt es nur hier. Also wenn wir wissen, ob die Bibel wahr ist oder nicht, ja, sie ist wahr, sie hat Zeug prophezeit und das ist genau so eingetroffen. Können wir nichts machen. Ist einfach so. Zwei Punkte, Augenzeugenbericht. Der Petrus sagt, sie seien mit ihm auf dem Berg gewesen. Ist übrigens nicht nur Augenzeugen gewesen, sondern auch noch Ohrenzeugen. Er hat Gott gehört reden. Er sagt, denn er empfing von Gott, dem Vater Jesus, Ehre und Herrlichkeit als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit, also von Gott. An ihn, an Jesus erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Wir haben es gehört, ja Gott gehört. So wie ihr jetzt mehr gehört, er hat es gehört. Ist ein Ohrenzeuge und ist ein Augenzeuge. Übrigens haben die Jünger Angst gehabt dort. Als Jesus verklärt war, haben die unheimlich Angst bekommen. Ich habe ein Bild, aber Bilder sind halt Bilder. Vielleicht war es etwa so. Die Bibel beschreibt, dass das Angesicht von Jesus geleuchtet hat wie die Sonne. Seine Kleider waren weiss und leuchtig, weisser als jeder Bleicher auf der Erde das machen könnte. Er hat gestrahlt in seiner herrlichen Majestät. Der Petrus, der Johannes und der Jakobus haben Jesus verherrlicht gesehen. Das hat niemand, außer sie drei. Nebendran ist der Mose und der Elia gestanden. Die waren plötzlich da und haben Jesus vorbereitet auf sein Leiden in Jerusalem. Und als die drei endlich wieder gemerkt haben, was überhaupt geht, ist plötzlich die Wolke weg. Die zwei waren nicht mehr da, der Mose und der Elia, und Jesus wieder so wie vorher. Und dann hat er ihnen einfach gesagt, sagt niemandem, was ihr jetzt gesehen habt, bis ich dann auferstanden bin. Aber vorher sagt es niemandem. Und das führt mich zum dritten Punkt. Petrus sagt, ich bin derart überzeugt jetzt von dieser Sache. Ich habe Gottes Stimme gehört, ich habe Jesus verklärt gesehen. Ich weiß, dass er Macht hat und er wird wiederkommen. Das sagt er ja am Anfang. Wir sind nicht kluger, sondern in Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus wissen ließen. Ich bin völlig und restlos überzeugt und darum halten wir jetzt fest. Und das möchte ich uns allen zurufen. Wir auch. Manchmal ist das Leben so hart, dass der Zweifel aufkommt. Manchmal ist das Leben so hart, dass du denkst, es wäre ja schön, wenn es nur wahr wäre. Manchmal bricht es dich so lang und so hart, dass du sagst, jetzt kann ich es nicht mehr glauben. Das kann sein. Aber der Petrus ruft uns zu, heute Morgen, halt fest. Das ist wahr. Es ist Gottes Wort. Es sind keine Märchen. Und ich habe Gott gehört und ich habe Jesus gesehen als Verherrlichten. Ich weiß es. Es ist sicher. Und wir halten jetzt fest an diesem völlig gewissen prophetischen Wort. Weil es prophetisch ist, ist es so sicher. Es kann kein Mensch so etwas voraussagen. Das geht gar nicht. Jetzt sollen wir festhalten am prophetischen Wort und dann, wie es mir halt so geht, ich weiss nicht euch vielleicht auch, ja, was ist Prophetie? Jetzt könnten wir, weiss nicht wo überall her, was Prophetie ist. Okay, Prophetie in der Offenbarung. Oh, jetzt wird es interessant, oder? Offenbarung, die sieben Siegel. Es kommen Gericht von Gott über die Erde. Das erste Siegel, das weisse Pferd. Offenbar der neue Weltherrscher, der da drauf kommt. Weil es wird ihm eine Krone geben. Er ist der Herrscher, ist aber weiss, sieht sehr positiv aus am Anfang. Wirklich gut. Er hat einen Bogen, das heisst, er hat die ganz militärische Macht, aber er hat keine Pfeile. Noch interessant. Und er kommt als Sieger und um zu siegen. Klar, der Antichrist. Wenn der aufkommt, gibt es keinen Krieg. Im Moment von seinem Aufkommen. Er wird an die Macht kommen, auf demokratische Art und Weise. Was Demokratie ist, wissen wir ja mittlerweile. Ich habe es heute meinem Bruder erklärt. Das ist, wenn man zuerst die Freiheiten wegnimmt und nachher sagt man, jetzt geben wir dir sie wieder, wenn das und das und das und das die Bedingungen erfüllst. Aber sonst nicht. Das ist neuerdings Demokratie. Der Weltherrscher kommt, der wird demokratisch gewählt. Und jetzt merkst du schon, wie demokratisch. Man wird gar nicht anders können als den wählen. Geht nicht. Aber nach dem kommt das rote Pferd. Der drauf sitzt, hat ein grosses Schwert. Und es gäbe ein grosses Blutvergießen. Riesenkrieg. Die Welt versinkt im Krieg. Es wird tot wie noch nie. Das wird furchtbar sein. Und nach dem Krieg, wenn alles kaputt ist, inklusive Wasserleitungen und so, und nicht mehr funktioniert, dann ist klar, was kommt. Dann kommt das schwarze Pferd. Die Hungersnot, die Teuerung. Ist alles kaputt, jetzt wird alles teurer. Im Libanon erleben sie es jetzt schon. Die haben in den letzten paar Monaten 90% Abwertung gehabt. Jetzt kannst du ausrechnen, was von deinem Geld noch übrig wäre. Die können nicht mehr leben dort. Das ist ganz verrückt. Und am Schluss kommt das fahle Pferd. Das ist auch logisch. Wenn nach dem Krieg Hungersnöte ausbrechen, keine Wasserversorgung mehr da ist, dann gibt es Seuchen, Hunger, Pest und sogar noch wilde Tiere. Und die Menschen werden sich gegenseitig noch mit Schwert umbringen, steht auch noch. Weil der, der irgendwo noch ein Brot ergattert, den schlägt man zusammen, dass man ihm es wegnehmen kann. Das wird so laufen. Und dann kommt plötzlich das fünfte Segel, etwas ganz anderes. Märtyrer. Märtyrer, die fragen, wie lange müssen wir noch warten, bis wir in die Herrlichkeit dürfen? Und Jesus muss sagen, eure Zahl ist noch nicht voll. Es gibt jetzt noch in dieser Zeit Märtyrer. Wenn ihr vollendet seid, dann ist es so weit. Und dann kommt das sechste Segel, ein grosses Erdbeben und Sonne und Mond werden verfinstert. Das ist für mich auch ziemlich klar. Wenn es grosse Erdbeben gibt, gibt es auch ein paar Vulkanausbrüche. Und wenn nachher so viel Asche in der Atmosphäre und in der Stratosphäre hast, dann siehst du das Licht nicht mehr hell. Dann ist es dunkel. Dann wird es bitterbös. Menschen werden dann, nach dem sechsten Segel, Gott bitten oder nicht Gott bitten, sie werden Berge bitten, dass sie auf sie fallen. Geht auf uns und macht uns tot, weil wir ertragen den Zorn vom Lamm nicht. Dann geht es weiter mit den 7 Posaunengerichten und mit den 7 Zornschalengerichten. Aber darüber will ich jetzt gar nicht reden. Die Offenbarung können wir selber lesen. Es ist vorausgesagt, was kommt. Ich denke, dass wir vor diesen schlimmen Gerichten entrückt werden. Wie ihr vielleicht wisst, jetzt mache ich einen kleinen Einschub, gibt es bei uns im Ältestenrat Leute, die glauben, wir werden am Anfang der Trübsal entrückt. Und es gibt ein paar, die glauben, wir werden in der Mitte der Trübsal entrückt. Ich darf euch ganz ehrlich von Herzen sagen, heute Morgen, es ist mir gleich. Ich glaube, es ist am Anfang, das glaube ich, aber ich bin nicht massgebend. Jetzt habe ich eine Broschüre gefunden. Ich wollte eigentlich den Ältestenrat fragen, aber in den Ferien geht das nicht. Und ich habe die tatsächlich aufgelegt. So frech bin ich jetzt einfach, oder? Da drauf steht, die Top 40 Gründe der Bibel für eine Entrückung vor der Trübsal. Super. Bibelinstitut Breckerfeld, Bibelcenter, sehr gute Institution. Die glauben offenbar das Gleiche wie ich. Es tut einem auch gut, wenn man Leute findet, die das Gleiche glauben wie mir selber. Selbstverständlich, ich habe das aufgelegt, und selbstverständlich haben die Brüder aus dem Ältestenrat, die das etwas anders sehen, das Recht, auch eine solche Broschüre zu nehmen. Und auch eine andere aufzulegen, ist ja klar. Also sie liegen dort hinten. Wenn ihr weht, ist interessant, mal schauen, was gibt es für Gründe für eine Entrückung vor der Trübsal. Es wird noch ganz schwierig, nachher dagegen zu argumentieren, aber das ist ein anderes Problem. Ich habe gesagt, wir haben jetzt die Prophetie ganz kurz so ein bisschen von Offenbarung angeschaut, aber eigentlich bin ich ein bisschen daneben. Der Petrus redet nicht von dem. Der redet nicht von Gericht und von schlimmen Zeiten. Der Petrus wollte uns Hoffnung machen. Ich denke, wir sind in dieser Zeit kurz vor diesem Gericht. Wir rasen auf das zu. Das ist unheimlich, dürft mir. Wir gehen mit Riesenschritt darauf zu und die Gerichte werden kommen über die Welt. Aber der Petrus sagt, ich lese den Vers 19, so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten. Und jetzt kommt es. Als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wow! Hey, wir sollen Hoffnung schöpfen. Wir sollen aufs Licht schauen.
und auf den Morgenstern. Der Morgenstern kündet das Kommen vom Tag an. Der kommt zuerst und dann geht die Sonne auf. Sonne und Morgenstern sind immer nach beieinander. Das ist astronomisch, ist das einfach so. Das erkläre ich jetzt nicht. Aber wenn der kommt, dann weiss man, jetzt geht die Sonne auf, jetzt kommt der neue Tag. Und wir sollen uns auf einen neuen Tag freuen, auf die Wiederkunft von Jesus Christus und auf die Vereinigung mit ihm. Wir müssen nicht erzittern vor dem Gericht. Ja, die werden schlimm sein. Und ja, das Leben kann jetzt schon schlimm sein. Aber wir dürfen Hoffnung haben, weil der Tag wird anbrechen und der Morgenstern aufgehen in unseren Herzen. Morgenstern lesen wir noch zweimal in der Bibel, das zweite Mal. Ganz am Ende vor Offenbarung sagt Jesus, ich, Jesus, bin der Wurzel, die Wurzel und der Spross Davids. Er sagt, ich war schon vor dem David und bin nachher noch, wie ewig. Und der leuchtende Morgenstern. Also schauen wir auf Jesus, das ist unser Morgenstern. Wenn wir auf ihn schauen, dann werden wir sehen, den Tag anbrechen. Dann haben wir nicht mehr Angst vor der Nacht. Und Nacht wird es auf dieser Welt. Wir haben schon vorher gesagt worden, das Wort Gottes der Lächerlichkeit preisgeben. Für die ist es absolut nicht mehr relevant. Es wird völlig ignoriert. Weil es Gott nicht gibt, hat er auch nichts erschaffen. Wir wissen ja mittlerweile, ist alles nur zufälligerweise entstanden. Und dafür haben wir jetzt als Gott die menschliche Vernunft und die Wissenschaft, das menschliche Wissen. Das ist jetzt auf dem Thron, oder? Und mit unserer Vernunft und mit unserem Wissen können wir ja alle Probleme selber lösen. Das wissen wir mittlerweile auch. Die EU brüstet sich damit, dass jeder Europa seit über 70 Jahren jetzt Frieden hat hergebracht. Hat es vorher nie so lange gegeben. Über 7 Jahrzehnte Frieden in Westeuropa. Aber jetzt gibt es das dank der EU. Wir arbeiten es selber. Offenbar geht sogar der Hunger ein bisschen zurück. Der Anteil der hungernden Weltbevölkerung nehme ich ab. Ich konnte es nicht kontrollieren. Dann reden wir über Klimaerwärmung. Das wissen wir auch, wie man das erledigen kann. Oder? Man muss einfach das CO2 runterfahren. Das ist ganz einfach. Und wenn wir das nicht können oder nicht wollen, dann gibt es noch eine einfachere Lösung. Dann können wir einen Handel machen mit CO2-Zertifikaten und dann lösen wir es mit dem Geld. Ist gut, oder? Und jetzt haben wir noch die Corona-Pandemie, aber das ist auch nicht schlimm. Es ist ganz einfach. Einfach immer testen. Alle müssen immer sich impfen und Masken tragen und sich ja nicht mehr berühren. Ja, niemand darf den anderen umarmen. Und dann kommt die Welt schon wieder aufs Grat. Ist ja gut. Und da die Ungerechtigkeiten zwischen Mann und Frau, das haben wir auch gelöst. Jetzt haben wir Gender-Ideologie. Dann kannst du selber gerade überlegen, was du bist. Eigentlich, sage ich jetzt noch so leicht spottend, wir waren jetzt in Südfrankreich in der Ferien und das solltet ihr eigentlich nie machen, was wir gemacht haben. Wir sind am Samstag im Juli nach Südfrankreich in die Ferien gefahren. Das ist ziemlich das Dümmste, was du machen kannst, weil dann sind die 3-4-spurigen Autobahnen alle voll verstopft und bist einfach im Stau, oder? Und es ist sehr warm. Gut, wir haben zum Glück eine Klimaanlage. Aber irgendwann musst du auf einer Raststätte. Und dann musst du eben auch dort aufs WC und dann hast du einen Wahnsinnsvorteil, wenn du Mann bist. Bei den Frauen hast du Schlangen vor dem WC, oder? Bei den Männern kannst du praktisch gerade rein. Und dass dort eine Frau auf die Idee kommen könnte, oh, jetzt bin ich gerade genderfluid, fühle mich als Mann, gehe dort hin aufs WC, dann hat die Verständnis dafür. Aber nachher dürfte sie dann wieder eine Frau sein. Aber schaut, wir meinen, wir können das Zeug lösen und es ist völlig lächerlich. Es ist absolut lächerlich, was Menschen produzieren. Wir merken es nur nicht. Es ist Alltag, oder? Und dann macht man meistens noch etwas mit. Es ist noch verrückt. Und dabei kann uns nur Gott helfen. Wir können uns nicht helfen. Wir sollen uns auf das Licht konzentrieren, das an einem wahrhaft dunklen Ort scheint, heute Abend. Und darauf warten, dass der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen. Auf Jesus schauen, das wollen wir. Dann ist das andere plötzlich nicht mehr so schlimm. Er redet von Hoffnung. Und das wollen wir auch noch jetzt als Abschluss. Möchte ich noch ein bisschen über die Hoffnung reden. Es gibt wunderschöne Bibelstellen, die auch wie Prophetien sind. Und ich lese mal eine davon. Denn wir wissen. Also der Petrus ist überzeugt und hier ist der Paulus überzeugt. Das ist jetzt im 2. Korinther 5,1. Wenn unsere irdische Zeltwohnung, unser Körper, abgebrochen wird, wenn wir dann sterben, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt, in deinem Körper, seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, eben jetzt genug alt, für was ich auch seufze und mit der Nase sehne, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Also musst du dein Leben mit Gott in die Ordnung tun, wenn du die Ewigkeit bei Gott verbringen willst. Denn wir, die wir im Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Und jetzt kommt, wie ich schon gesagt habe, die schönste Definition vom Tod. So, dass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Hey, das musst du im Kopf behalten. Wenn du stirbst, passiert nichts Schlimmes. Sondern dann wird das Sterbliche verschlungen vom Leben. Hey, wenn wir sterben, gehen wir ins Leben über. Das ist wunderbar. Traumhaft. Das macht Hoffnung. Paulus ist aber Realist und er sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Wir waren jetzt eben in Südfrankreich und haben noch Freunde besucht dort. Und sie ist Freundin von meiner Frau, eine der besten. Er ist für mich ein guter Freund. Ein Jahr älter als ich und jetzt plötzlich im Rollstuhl. Wohnt in einem Haus mit grossem Umschwung und er weiss, man sollte den Rasen mähen, man sollte den Swimmingpool putzen, man sollte dort aufräumen, man sollte das Holz für den Winter parat machen und er kann nichts. Nicht mehr. Seit im April ist er rechts gelähmt, man weiss noch nicht mal warum. Ich kann nur noch mit der linken Hand essen. Und auch das, manchmal ein bisschen Zitterung. Reden tut ihm weh, artikulieren kann er nicht mehr sehr deutlich. Und ich habe das letzte Mal selbstverständlich als völlig gesunden Mann gekannt, der noch in seinem Garten arbeitet und Gemüse zieht und Freude hat und macht. Und jetzt sitzt er da und kann nicht mehr. Aber etwas kann er noch. Freude haben und lachen. Es hat mich erschüttert. Der ist geborgen in Christus. Er weiß noch nicht mal, was er hat, und er weiß nur, es wird schlimmer. Und er kann trotzdem noch lachen und Freude zeigen. Hat mir noch der Meier erklärt, und dann konnte ich ihm ein bisschen weinen, weil er nicht mehr kann. Das ist einer, der man selber drauf hockt. Das ist noch eine angenehme Arbeit von dem her. Aber bis ich das Ding zum Laufen gebracht habe, hat es etwas gebraucht, und es ist gegangen. Aber jetzt braucht er Hilfe, versteht ihr? Wir lassen uns nicht entmutigen, wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht. Das ist so, da geht zugrund. Dann wird der innere Tag für Tag erneuert. Wir können Kraft schöpfen, wenn wir auf den Morgenstern schauen, auf Jesus. Und jetzt sagt der Paulus etwas, habe ich Mühe zum Schlucken. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. Oh. Finde ich nicht immer so. Wir sind halt derart in diesem Leben in, dass wir es manchmal als lang und als schwer empfinden. Paulus sagt, im Vergleich zur Herrlichkeit, das schnell vorübergehend und leicht, das verschafft uns eine ewige, über alle Massen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Da habe ich gemerkt, das muss ich lernen. Ich muss lernen, aufs Unsichtbare schauen. Da habe ich mir da noch so etwas aufgeschrieben. Ich sage es jetzt gleich. Wenn du in einer Zeit bist, die wahnsinnig schwer ist und die Mühe hast im Glauben und sagst, jetzt Leute mal am Röbi an, oder ist ja der gleich, aber einen anderen Ältesten oder Prediger, spielt keine Rolle. Und wenn mir anläutst, ich soll wieder vorbeikommen, du willst mal, müsstest mal den Kropf leeren. Wenn ich dann komme, dann darfst du mich anschreien. Das ist jetzt eine offizielle Erlaubnis. He? Mit mir muss man nicht unbedingt freundlich sein. Wenn richtig schwer ist, darfst du auch mal schreien. Es könnte sein, dass ich auch schreie. Ja, manchmal schwer. Aber ich würde nicht gegen dich schreien, wir würden nicht gegeneinander schreien, wir würden miteinander schreien. Aber nicht lang. Und nachher würden wir zusammen probieren, ob wir in diesem wunderbaren Gotteswort Verse finden, die uns gegenseitig Mut machen. Ich möchte nicht kommen und dir einfach gerade ein paar Bibelversen um die Ohren schlagen. Wir wollen sie dann zusammen suchen. Was würde dir jetzt helfen? Es gibt Bibelversen, die sind wunderschön und in einer gewissen Situation kannst du die nicht hören, das macht dich gerade verrückt. Es gibt. Vielleicht kommt die ja mit so einem. Dann müsstest du mir helfen und sagen, Röbi, stopp nicht da, komm, wir suchen einen anderen. Es ist so, wir sind so. Und da müssen wir ehrlich sein, das kann eben passieren. Unsere Bedrängnis ist zeitlich begrenzt zum Glück. Und darum höre ich jetzt wirklich auf mit dem letzten Text. Römer 8, 18 bis 23. Wir wollen festhalten am völlig gewissen prophetischen Wort. Und dann dürftet ihr jetzt das Kästchen holen. Ich lese einfach noch Römer 8, 18 bis 23. Der Paulus sagt, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Sorry für die ganz Jungen unter uns. Für die ist der Text noch nicht so. Freut mich noch am Leben, solange wie das geht. Und für die Älteren darf es ein Trost sein. Wir gehen dem Himmel entgegen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke, dass dein Wort als ein Licht scheint in dieser Welt, die immer dunkler wird. Danke, dass wir dürfen aufs Licht schauen dürfen. Hilf uns, dass wir uns manchmal losreissen vom Sichtbaren und aufs Unsichtbare schauen können. Ja, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die wir jetzt halt noch nicht sehen. Aber es sind Tatsachen. Dein Wort ist wahr. Es ist Gottes Wort. Inspiriert. Danke dürfen wir es haben. Danke ist es unsere Grundlage. Und danke stärkst du uns immer wieder damit. Hab Lob und Dank für deine Güte, deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Amen.